Bei Schotterwege ging es heute ums Reichsein. Wann ist man reich und wie wird man reich? Haben wir das auch besprochen?
Na, was Ökonomen sagen, was reich ist.
Stimmt, das ist auch nochmal ein Unterschied. Natürlich gehört viel mehr dazu, als wie nur Geld haben.
Definitiv.
Hallo.
Er hat keine Stimme mehr.
Keine Stimme mehr.
Wir haben zu viel gesprochen. Es ging ums Reichsein. Und was ging es noch?
Es ging um fette Kahn im Osten.
Nee, es ging um Statussymbol Auto.
Ja.
Und den Unterschied zwischen Ost und West, so in der Ansichtsweise. Ziemlich witziges Thema. Um was ging es noch? Es ging noch um den Leitzins, Definition Leitzins.
Ja, ich hoffe, das war nicht zu trocken, aber für alle Interessierten. Und es ging um Olaf Scholz und es ging um Nina Hoffmann. Herzlichen Glückwunsch.
Genau, es ging auch um Mountainbiken. Nina Hoffmann hat heute den Weltcup gewonnen. Riesig geiles Ding für Deutschland. Und ich habe auch ein bisschen was von der Mountainbike-Downhill-WM erzählt. Und ja, ich glaube, es war eine ganz gute Folge.
Ein bunter Mix auf jeden Fall.
Genau. Und jetzt geht's auch los und wir wünschen euch ganz viel Spaß. Herzlich willkommen, liebe Leute. Wir fangen die erste Folge an mit einer mega guten Neuigkeit, über die wir uns riesig freuen. Julian, was ist passiert?
Wir sind bei Spotify seit 5 Minuten.
Yay!
Also während ihr unsere Stimmen hört, sind wir natürlich schon länger da, aber für uns ist es jetzt gerade sehr akut. Deswegen verzeiht uns unsere Freude, beziehungsweise freut uns einfach ein bisschen mit uns.
Freut uns mit uns,
es geht schon los.
Ja, es ist mal wieder Sonntag und es steht auch wieder ein Glas Wein auf dem Tisch. Momentan geht es noch nicht anders, weil wir echt noch ein bisschen, ich bin ja nie aufgeregt, aber wenn da ein paar Leute zuhören, ich bin ja am meisten aufgeregt eigentlich, wenn irgendwie meine Familie hier zuhört und sich denkt, was macht die jetzt schon wieder für einen Quatsch?
Meinst du, sie hört zu?
Weiß ich nicht, was denkst du, wenn man hier zuhört?
Lauter ganz viele... ich glaube tatsächlich sehr viele Mountainbiker durch deine Reichweite und dann glaube ich auch einfach Leute, die Bock haben, was zu lernen und so ein bisschen reinzuhören, was so geht in der Finanzwelt und Mountainbike-Welt und wie diese Welten aufeinander prallen und ich glaube, man nimmt hier ein bisschen was mit.
Ja, sehr schön gesagt. Und in dem Zuge Spotify wollen wir nochmal erwähnen, wie sehr wir uns über das Logo freuen.
Ja, danke Christiane, es ist ein Traum.
Genau, danke Christiane, liebe Grüße, alles Gute nach Dresden. Denn ja, unser DAX, der ist da ganz schön in Szene gesetzt und das interessiert mich doch gleich mal, wie es dem DAX eigentlich geht, Julian.
Nee, ich muss noch ganz kurz hinzufügen, im Hintergrund sieht man einen wunderbaren, einen sogenannten Candlestick-Chart und das sind Bollinger Bands drüber, also für alle Charttechniker, der ist für euch.
Gut, kannst du das vielleicht nochmal erklären, was das jetzt, also ein Chart, allein ein Chart schon, wie nennt man das auf Deutsch?
Ein Chart ist eine Grafik.
Ah, guck mal an.
Ja, genau. Ein Candlestick, also man könnte jetzt einen Verlauf, ein DAX hat ja immer einen Punktestand, und man könnte diese verschiedenen Punktniveaus, könnte man ja einfach wie in der hier Mathe-Grundkurs einfach die Punkte miteinander verbinden und hätte dann einen Graphen. Und jetzt kann man diesen Graphen aber ein bisschen feiner machen durch sogenannte Candlesticks, das heißt... Sehen aus wie kleine Kerzen und sieht man innerhalb eines Handelstages, wo das Minimum und das Maximum war. Und dann macht man mit Farben, grün oder rot, sieht man, ob es höher oder niedriger zum Vortag war. Und so sieht man ganz illustrativ schön, wie das läuft. Und Bollinger Bands, das ist eher so ein, ob ein Markt überverkauft oder unterverkauft ist. Aber bitte, das ist
jetzt... Ich finde Bollinger Bands hört sich eher an wie so eine Truppe mit leichtem Bauchansatz, die irgendwie auf dem Oktoberfest in die Trompete blasen.
Ja, der ist, genau, hier kommen die Bollinger Bands.
Ja, nee, schön erklärt, genau, das ist das neue Logo. Und jetzt erzähl doch bitte nochmal, wie es dem DAX geht.
Der DAX, es ist heute der 18. Oktober. Letzte Woche in Deutschland oder in Europa, wie wir alle wissen, ist ja die neue Corona-Welle da. Das heißt, die Aktienmärkte sollten davon nicht ganz unbeeindruckt bleiben. Waren sie lange und das hat sich gegen Ende der Woche ein bisschen gedreht. Das heißt, man dachte zuerst, dieser ganze Markt reagiert jetzt da ganz heftig drauf und bricht zusammen. Hat auch kräftig verloren, ich meine so 2,5%. Und man dachte, jetzt geht das weiter nach unten, aber... Überraschung, Überraschung, am Freitag, also den letzten Handelstag der Woche, konnte er schon wieder gegensteuern. Das heißt, abwarten, es bleibt alle spannend.
Ruhig bleiben, Füße stillhalten.
Füße stillhalten, genau.
Sehr schön. Ja, können wir doch gleich mal da weitermachen. Unser Herzstück des Podcasts, die Schlagzeile der Woche. Na, wo aus den einschlägigen Finanzmedien, die ich nicht lese.
Ich wollte dich eigentlich ja noch fragen, wo du eigentlich herkommst.
Ach so, wo ich herkomme? Na, von drüben. Na,
von drüben.
Wissen wir doch alle. Nee, du meinst jetzt akut oder wo ihr jetzt gerade?
Ja, ich finde, das ist doch mega interessant zu wissen.
Ja, ja, ja. Aus der Welt des Mountainbikers. Wenn ich meine Fragen stelle, was machst du eigentlich beruflich? Also ich meine, klar, du bist Mountainbiker, aber wie sieht das aus? Okay, also ich habe jetzt tatsächlich etwas Volunteer-mäßiges gemacht, also ich habe da nichts verdient, aber ich habe sehr gerne den Job angenommen. Ich war für den Bund Deutscher Radfahrer unterwegs bei der Mountainbike-WM in Leogang in Österreich als Teammanager des deutschen Downhill-Teams.
Mhm. Und was macht man als Teammanager?
Ja, das wusste ich vorher auch nicht. Ich habe einfach mal zugesagt und dann stand ich da und dachte so, okay, jetzt stehen hier irgendwie, ich weiß gar nicht, wie groß das Team war, ich glaube 12 Leute vor mir, gucken mich mit großen Augen an und sagen, wir brauchen unsere Akkreditierung, wo müssen wir hin, wo können wir uns unterstellen, wer stellt uns irgendwie die Rollentrainer an den Start zum Warmfahren? Ich so,
Na du.
Okay, ich glaube, das bin ich. Ja, genau, also man guckt einfach, dass alle ihre Startnummer haben, dass sie starten können, dass sie wissen, wann der Start ist, dass wenn sich kurzfristig Zeiten verschieben, dass ich das weitergebe, dass wenn jemand eine Frage hat, ich die kläre. Wenn die Fahrer eine GoPro oder eine Actionkamera tragen wollen, dann muss ich dann irgendwie eine Unterschrift einsammeln. Dann habe ich geguckt, dass die ein Zelt haben, dass sie nicht also im Trockenen stehen. Man denkt ja immer beim Weltcup.
Wetter war ja nicht so.
Genau, Weltcup war schlimm, es hat ja geschneit sogar am Finaltag. Und man denkt ja immer, dass bei so Sportarten, beim WM oder Weltcup, da irgendwie die Verbände dahinter stehen oder große Teams und die da alles gerecht kriegen und einfach nur den Sport machen müssen. Aber es ist halt beim Downhill nicht so, sondern da ist eher so Privateer Life, heißt, viele von denen haben kein Team, keine Sponsoren und da es keine olympische Disziplin ist, müssen die Athleten da auch nicht unbedingt hoffen, dass sie vom Verband irgendwelche Unterstützung bekommen, weil ja olympische Disziplinen einfach immer so ein bisschen hinten runterfallen.
Mhm. Ja, also ich muss ja gestehen, ich habe mir noch nie ein Downhill-Rennen im Fernsehen angeguckt. Ich kenne diesen Sport jetzt eher ein bisschen über dich. Und
ja, das sieht man an deinem Schienbein.
Das sieht man an meinem Schienbein, ja. Das sieht hervorragend aus.
Julian war mit mir Mountainbike fahren, sagen wir mal. Was ist da passiert?
Ich bin im Stehen umgefallen.
Das stimmt sogar.
Also ich habe mich nicht mal beim Fahren verletzt, sondern mehr oder weniger im Stehen, beim Warten auf andere. Und diese Pedale sind ja ein bisschen gemein. Und deswegen ist mein Schienbein etwas blutig. Aber ich glaube, du hattest schon deutlich schlimmere Strapazen auf dem Mountainbike erlebt als sowas. Auf jeden Fall habe ich dieses Rennen mir dann hier im TV angeguckt und ich muss gestehen, es war jetzt nicht so die Werbung für den Sport, weil ich mir einfach nur gedacht habe, was machen die da? Also die rutschen da irgendwelche Dreckacker runter und die besten Mountainbiker der Welt rutschen da rum und du denkst, können die überhaupt Fahrrad fahren? Aber es sieht natürlich niemand, dass es unglaublich steil ist, dass es fast unmöglich zu fahren ist. Von daher, ich drücke dem Sport auf jeden Fall die Daumen, dass dass die auch mal im schöneren Licht im ZDF kommen.
Ja, heute zum Beispiel.
Ja.
Also heute war ja Weltcup in Slowenien, live auf Red Bull TV haben wir geschaut am Mittag und es war mega cool. Aber da kommen wir später noch dazu, da habe ich noch eine wichtige Frage. Auf alle Fälle, ja, Mountainbiken ist geil. Ich war bei der WM und ich war als Teammanager da und es war eine kleine Horizonterweiterung und ja, mal gucken, wo das hinführt. Und du, was hast du so gemacht?
Naja, ich saß an meinem Schreibtisch. Im Homeoffice und habe ein paar chinesische Investoren hier bespaßt, die auf Kauftour sind.
Ja, schön. Ne? Dann kannst du doch definitiv mir dann jetzt endlich sagen, was die Schlagzeile der Woche ist. Ich kann sie kaum erwarten, weil ich hoffe ja natürlich immer, dass ich direkt was dazu sagen kann. Die Chancen sind gering, aber gucken wir mal. Hast du's?
Hier kommt sie.
Muss ich selber vorlesen?
Natürlich.
Er reicht mir das iPad rüber, ein bisschen hier auch audiovisuell kommentiert. Wann bin ich reich? Das sagen Ökonomen. Was ist das hier für ein Medium?
Das Handelsblatt.
Handelsblatt.
Das ist tatsächlich ein sehr, sehr interessanter Artikel. Aber was würdest du jetzt sagen, ab wann ist jemand reich?
Reich.
Wie würdest du reich definieren?
Na, da kann man ja jetzt auch wieder ganz philosophisch rangehen und sagen, reich hat nichts mit Geld zu tun. Ja. Aber du meinst jetzt schon, dass...
Ist vermutlich auch so, ja. Aber nachdem ich genau das sagen, ich glaube, der Titel heißt ja, wann bin ich reich, das sagen Ökonomen, geht dann schon auf eine, und das kleiner Spoiler auf den Artikel, das ist natürlich eine monetäre Sicht.
Monetäre Sicht, genau, weil ich würde jetzt sagen, natürlich reich ist, wenn man glücklich natürlich ist, gesund nicht. Ist.
Also und, natürlich, ja, genau.
Aber gut, wir reden ja jetzt hier von Geld. Reich, würde ich sagen, ist man, wenn man theoretisch nicht mehr arbeiten muss. Das heißt, wenn man so viel Kapital sich angeschafft hat, oder meinetwegen auch Immobilien, die Wert steigern sind, oder man ja Immobilien, die, wo man Wohnung vermieten kann, oder wenn man so viel Geld hat, dass man es anlegen kann, sodass man von der Rendite leben kann und nicht arbeiten muss.
Also so eine Art finanzielle Unabhängigkeit sich erarbeitet oder bekommen hat. Oder
ja, aber ich würde schon sagen, reicht dann eher schon so viel Unabhängigkeit, dass du theoretisch nicht arbeiten musst.
Mhm. Ja, das ist eigentlich ein ganz...
Also da wärst du wahrscheinlich irgendwann mit 80, 90 dann halb arm.
Ha.
So, weil das dann irgendwann weg wäre, aber du könntest bis dahin ohne Arbeiten leben.
Okay, ja, ist doch eine schöne Definition. Tatsächlich haben das hier diese Ökonomen in dem Artikel haben gesagt, wenn du es nach Einkommen, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, dann Reichtum zu messen monetär. Sie sagen, eine Möglichkeit wäre, dass man sagt, mindestens 160.000 Euro brutto pro Jahr.
Wow.
Ja.
Das ist aber schon ein bisschen viel.
Das ist...
160?
160.000 Euro brutto pro Jahr, ja.
Das sind ja im Monat irgendwie 12.000 oder so.
Oh, ich bin gerade hier so... Der Wein macht mein Kopf langsam.
Es gibt zum Sonntag hier wieder ein Glas Wein, aber gut.
Das wären 13.333 Euro pro Monat und jetzt machen wir mal netto, machen wir es mal durch zwei Teilen, sind es dann 6.700 Euro netto.
Aber das ist ja zum Beispiel in der Schweiz so ein Durchschnittslohn wahrscheinlich.
Genau, nicht Durchschnittslohn, aber...
Also für, weiß ich nicht.
Aber in der Schweiz hast du definitiv ein höheres Preisniveau. Dann würden aber auch andere Maßstäbe gelten, ab wann du dann reich wärst.
Wer verdient in Deutschland so 6.000, noch was, 1.000 Euro? Also
netto? Hm. Berufsgruppen oder Namen? Oder?
Berufsgruppen.
Ja, ich denke mal...
Shoutout an all die Podcaster da draußen, die verdienen das wahrscheinlich.
Genau. Mountainbiker, weiß ich nicht. Eher nicht. Ich denke mal, wenn du in medizinischen Berufen wie ein Chefarzt, kannst du das schon hinkriegen. Gute Anwälte können das hinkriegen. Tatsächlich Unternehmensberater, nicht unüblich.
Augen auf bei der Berufswahl.
Augen auf bei der Berufswahl.
Ihr Lieben da draußen, macht bloß nicht den Fehler. Nee, ich rede nicht weiter. Nee, ich habe keinen Fehler gemacht, aber ich werde nie reich sein, denke ich.
Finanziell meinst du? Also,
ja, genau.
Ja, ich weiß es nicht. Also, wie gesagt, das ist ja...
Definitiv.
Genau, aber wie kommen jetzt diese 160.000 Euro überhaupt zustande? Also man hat einfach gesagt, ich nehme die 1%, also die 100. der Einkommensverteilung. Ich nehme alle Vermögen, alle Einkommen von Deutschland, was die verdienen und sagen, okay, die 1% Reichsten wären dann ab 160.000 Euro. Jetzt kannst du das natürlich auch anders machen und sagen, du machst das mit einem Nettovermögen. Weißt du, was ein Nettovermögen ist?
Nettovermögen, vielleicht das, was nicht gebunden ist? Nee.
Nee, Nettovermögen ist, wenn du dir ein Haus kaufst, ein Haus für 300.000 Euro, nimmst dafür einen Kredit von 300.
Das geht übrigens auch nur in Ostdeutschland.
Ja, in München kriegst du eher so eine Gartenhütte oder so, weiß ich nicht. Leider. Genau, ein Haus für 300.000 Euro, was sehr viel Geld ist, by the way. Und du finanzierst dir das mit 300.000 Euro, dann hast du ein Nettovermögen von 0.
Mhm.
Das heißt, abzüglich aller Schulden. Genauso. Mhm. Also kannst du mit allen Vermögenswerten machen. Und Nettovermögen heißt jetzt nicht nur das, was du auf dem Konto hast, sondern eben all deine Assets. Also Assets sind Vermögenswerte, Assets sind... breit definiert. Das heißt, ein teures Bild ist ein Asset, ein teures Rad ist ein Asset.
Genau. Oldtimer, Comics.
Ja, es sind alles Vermögenswerte, die einen Wert haben, wenn du sie wieder verkaufst. Mhm. Und demnach kannst du das auch machen. Und wenn du dir das anguckst, dann würdest du sagen, dass, was glaubst du, welches Nettovermögen die reichsten 10% haben? Also wie viel Nettovermögen muss ich haben, um zu den reichsten 10% zu gehören? In Deutschland.
Heißt die reichsten 10%, heißt das jetzt die besten 10%?
Also die 10%.
Wie viele Menschen sind reich in Deutschland? Prozentual.
Naja, also wie viel Prozent
sind... Er kratzt sich an der Kinne und verdreht die Augen.
Na, ich habe mir den Artikel jetzt auch kurz vorher durchgelesen.
Das ist eine Ausrede.
Naja, also muss ich mal gucken.
Du meinst jetzt 10% von den Reichen? Oder meinst du einfach 10% von
den Reichen? Nein, also du nimmst die Vermögensverteilung in Deutschland und dann schaust du dir die Nettovermögen an und jetzt haben die reichsten 10%.
Also die 10%, die am besten verdienen, von allen in Deutschland? Oder nur von den Reichen?
Nee, von allen.
Naja, okay.
Es geht immer um alle, es geht immer um Deutschland.
Ja, aber sind 10% der Menschen in Deutschland reich?
Nein, ach nein, es geht jetzt, Gott, was für Fragen.
Er fährt sich durch die Haare und hat schon einen roten Kopf.
Ja, ich habe tatsächlich schon einen roten Kopf hier, aber ich bin hier im Verhör, ich wollte dich doch fragen.
Tja.
Also, ich will dir eigentlich nur sagen, wenn du Nettovermögen von 279.000 Euro hättest, dann würdest du zu den 10% Reichsten gehören in Deutschland. Wenn du...
279.000 Euro. Ja. Nettovermögen, gehörst du schon zu den Reichen?
Ja, zu den 10%
der Reichsten.
Genau, der Reichsten, ja. Hm. Die Hälfte, also wenn du genau in der Mitte bist, hast du 22.800 Euro. Also wenn du so viel an Nettovermögen hast,
wow,
bist du genau in der Mitte. Das Interessante ist auch, dass...
Dann haben ja viele einfach null, oder?
Genau, das wollte ich gerade sagen. Also 0 bis 50%, alles was da drunter ist, ist in Summe, wenn man das aufsummiert, kommt in Summe 0 raus. Das heißt, da ist nichts.
Hm. Wow. Naja, gut, das sind halt viele, die rennen halt dann irgendwie am ersten Zahltag, keine Ahnung, zur Bank und holen sich das Geld und dann ist wieder 0.
Ja, klar, weil Nettovermögen wäre ja auch ihr Haus, ihr Auto etc. Hm. Und tatsächlich ist das bei diesen alles... Bis zu diesen 50% spielt sich viel im Wert des Autos wieder, lustigerweise.
Unser Lieblingsthema.
Unser Lieblingsthema. Das heißt, wenn die in Vermögenswerte investieren, dann kommt dieser Vermögenswert tatsächlich durch ein Auto zustande. Jetzt ist es auch keine Neuheit, aber ein Auto, muss man sich halt auch klar sein, nach 10 Jahren schrumpft dein Vermögen ganz schön stark, beziehungsweise nach 3 Jahren, wenn du dir einen Neuwagen kaufst, dann hast du danach, der kostet 10.000 Euro, in Theorie, ist nur ein Beispiel, nach 3 Jahren wäre er noch 6.000 Euro im Schnitt wert. Also du würdest so ganz schön schnell sehr viel Nettovermögen verlieren.
Ja, und alle Leute da draußen, die immer viel Geld für Autos ausgeben, da habt das.
Da habt das.
Wir haben uns übrigens überlegt, ich weiß nicht, das können wir jetzt ja mal als offene Diskussion hier machen, ob es so ein bisschen so ein Ding ist zwischen alten und neuen Bundesländern, wie wichtig Statussymbol Auto ist. Denn ich glaube, oder wir glauben, wir haben es schon öfters gehört, dass tatsächlich in den neuen Bundesländern bei mir ziemlich viel Wert auf ein schickes Auto gelegt wird.
Ja.
Was jetzt hier natürlich nicht der Fall ist, aber im Durchschnitt vielleicht weniger.
Ich weiß, ich war mit dir mal, wir waren mal Rennrad fahren in Brandenburg. Und ich kam ja neu in den Osten. Für mich, ich hatte nie Zeit wirklich in
nie Zeit.
Ich hatte nie Zeit verbracht dort, wollte ich sagen. Okay. Also ich war einfach noch nicht da.
Ich hätte nie Zeit rüberzukommen.
Durchgeht heute nicht, kann nicht. Auf jeden Fall habe ich dir damals gesagt, na, den Leuten im Osten geht es ja ganz schön gut, weil überall die fetten Karren vor der Hütte stehen.
Ja, also ja, bei uns ist das tatsächlich so. Ich weiß nicht, ist das überhaupt noch so? Ich weiß noch, früher, wir haben uns mal so einen Golf gegönnt als Neuwagen. Und dann war da so eine Schleife auf dem Auto und wir kamen dahin ins Autohaus und haben dann noch einen Sekt getrunken oder ich weiß nicht mehr. Aber als Kind dachte ich so, boah, geil, wir haben jetzt voll das geile neue Auto.
Hattet ihr ja auch, oder?
Ja, aber ist das hier auch so? Ist das so ein Riesending, wenn du ein Auto holst?
Doch, ich denke schon. Also
Nicht, wenn du einen Tesla holst, das haben wir schon gehört. Aber hat sich einer einen mega neuen Tesla geholt, der keine Ahnung, wie mit allen möglichen Ausstattungsschikanen irgendwie 80.000 gekostet hat. Und der kam dann auch dahin und dachte so, jetzt wird so ein bisschen Tamtam gemacht. Und dann, das ist ja irgendwo in München auf irgendeinem Parkplatz außerhalb. Und er dann einfach, musste sich dann anstellen hinten, damit er dann abholen darf.
Ja.
An der Schlange
musste sich anstellen. Das ist halt eine ökonomische Entscheidung von Tesla. Nicht einfach so ein riesen Autohaus hinzustellen, Mitarbeiter zu beschäftigen, sondern alles schön. Kauft das Auto, ciao.
Ja, ja. Bezahlt trotzdem einen Haufen dafür.
Sehr viel Geld.
Ja, aber die Frage ist jetzt wirklich, ist das so ein Ding
weiß ich nicht,
gesellschaftlich?
Weiß ich nicht. Also ich war ehrlich gesagt ein bisschen verwundert, dass es da in den neuen Bundesländern auch so ist. Also im Westen, finde ich, ist es definitiv so.
Zumindest. Wir können auf alle Fälle festhalten, dass Julian keinen Wert drauf legt.
Nee, wirklich nicht. Aber ich bin auch Ökonom, also ich...
Sag doch mal, was du für ein Auto fährst.
Also, wie du mich hier anguckst und so, als wäre das jetzt, als würdest du mich hier dissen, aber tust du nicht. Also ich fahre ein Dacia Docker.
Naja, geräumig.
Mhm, geräumig.
Aber was anderes kann er auch nicht.
Naja.
Ja, gut. Gut, okay, also das mit dem Reichthema
hat... Was wärst denn du?
Ich habe gar kein Auto. Also ich habe eins geliehen bekommen von meinem Sponsor Schwalbe. Darf ich hier Werbung machen?
Weiß ich nicht. Es gibt bestimmt noch andere.
Aber das ist ein astreines Auto. Ein Volkswagen T5 und da geht halt alles rein. Ich habe da ja auch ziemlich, also ich brauche den Platz auch, ist auch immer voll.
Das ist wirklich immer voll.
Ja. Und ja, ist mega geil. Ist natürlich, ist glaube ich auch ein sehr wertstabiles Auto, so ein VW-Bus.
Also, Bus, ja.
Der verliert natürlich auch an Wert, aber nicht so schnell wie andere Autos.
Ja.
Ja. Ja gut, aber war das alles, was du rausgefunden hast, der Schlagzeile der Woche? Also ab wann ist man reich? Ab dem Zeitpunkt,
dass genau, um das nochmal zusammenzufassen, du kannst das Reichtum aus einer monetären Sicht, geht einerseits über das Einkommen, dass du sagst, was bekommst du pro Jahr an Bruttoeinkommen oder über das Nettovermögen, also was sind deine Summe deiner Vermögenswerte abzüglich Schulden. Beide Varianten gehen nach derselben Methodik vor, das heißt, sie schauen sich alle sowohl Einkommen als auch Nettovermögen von der Bevölkerung an und sagen einfach, wie ist die Verteilung. Und wenn du zu den 100stel gehörst oder je nachdem, dann bist du reich.
Okay.
Ja.
Ja, kennst du viele Reiche?
Ja. Ja.
Schön für dich. Ich weiß gar nicht, ob ich...
Aber ich glaube,
ich kenne keine.
Echt?
Man weiß es ja auch immer nicht. Ich meine, es gibt ja wahrscheinlich auch Reiche, die es nicht so raushängen lassen.
Ich glaube auch nicht.
Ich glaube, die meisten Reichen lassen es eben nicht raushängen, ne?
Ja, das ist auch so eine Frage, ist Reichsein peinlich? Übrigens, dieser Artikel fängt ganz schön an damit, dass er sagt, und da kam auch dieser Grund fürs Schreiben des Artikels, man hatte den Kanzlerkandidaten Olaf Scholz von der SPD hatte man gefragt, ob er sich als reich empfinden würde. Und er meinte, er verdiene ganz gut und würde sich aber nicht als reich empfinden. Weißt du, was Olaf Scholz verdient als deutscher Finanzminister und Vizekanzler?
Du hast gesagt, 160.000 im Jahr wäre jetzt die Reichsgrenze, ne?
Ja, genau.
Na, dann verdient er bestimmt, keine Ahnung, 200.000?
Muss ich rechnen, 180.000.
Ja.
Genau, demnach wäre er reich. Er hat jetzt auch noch eine reiche Frau, Britta Ernst, brandenburgische Bildungsministerin, verdient 14.000. Auch interessant, oder?
Was, im Jahr? Was? Nee, im Monat? 140.000?
Nee, 14.000 im Monat und Scholz verdient, ich habe 15.000 gesagt, sondern 15.500 pro Monat.
Also verdienen die fast gleich.
Ah, interessant, ne?
Ja, krass.
Aber zusammen auf jeden Fall wären die nach der Logik superreich. Ich habe gerade nochmal geguckt, ab wann ist man reich? Also wenn man das jetzt mal prozentual nochmal verteilt nach Einkommensschichten und das Nettoeinkommen betrachtet, dann verdienen 20% 0 bis 15.000 Euro. 50%, also die Hälfte der Deutschen, verdient 15.000 bis 30.000 Euro. 20% verdienen 30.000 bis 42.000 Euro und 10% verdient nur mehr als, oder verdient, nur 10% verdienen mehr als 42.000 Euro. Wow. Netto. Netto, wohlbemerkt.
Naja, netto, okay. Ja, ja, aber spannend auf alle Fälle. Ja. Also da kann sich jetzt hier jeder Hörer mal irgendwie einordnen und sich wahrscheinlich ein bisschen besser fühlen.
Wie gesagt, aber es ist, wie du ja schon richtig gesagt hast, eine rein monetäre Sicht.
Naja, ich glaube, viele Reiche sind auch super unglücklich.
Ja, es.
Kann ich mir vorstellen, weil ich habe das auch, also weil ich ja glücklicherweise von meinen Sponsoren viel für, also mein Hobby ist ja, also mein Beruf ist mein Hobby und meine Leidenschaft und es dreht sich alles nur ums Fahrrad und natürlich nach so vielen Jahren als Profi bekomme ich einige Sachen gestellt, die ich mir jetzt nicht kaufen muss, also alles, was ich so rund ums Rad brauche und es gibt halt kaum noch Sachen, die ich mir gönnen will. Also wir haben jetzt zum Beispiel diese Podcast-Mikros gekauft, das war für mich total geil, mal was zu kaufen, mich da mega drüber zu freuen und über so ganz tolle Sachen. Ich freue mich natürlich immer noch riesig über einen neuen Helm oder neue Klamotten, aber neues Fahrrad natürlich, aber zu einem anderen Maße, wie als wenn man sich selber erarbeitet hat. Und ich glaube, wenn man so super reich ist und einfach alles sich leisten kann, dann hat man nicht mehr diesen Stoke, sich irgendwas zu kaufen.
Vermutlich nicht, ne.
Genau. Okay, cool. Kommen wir doch gleich mal zum nächsten Stichpunkt. Was hast du denn diese Woche dir gegönnt? Für was hast du Geld ausgegeben? Oder die letzten zwei Wochen, kann man jetzt sagen, weil wir, die letzte Podcast ist ja zwei Wochen her.
Okay, dann ich habe mir tatsächlich gestern einen Schreibtisch gekauft.
Stopp mal. Wer hat den Schreibtisch bezahlt?
Du hast ihn gekauft, aber ich benutze ihn. Und tatsächlich...
Also jetzt einfach mal hier die...
Ja,
das war meine, das ja, war meine Investition.
Ich bezahle es dir zurück, versprochen.
Aber ja, der Weg, wie wir da hingekommen sind, der ist schon witzig.
Ja, also wir waren erst natürlich hier bei Ikea und nachdem hier vor Ikea erstmal der Parkplatz mit Menschen voll ist, dass die Leute überhaupt reinkommen.
Ja, dann muss man mal zusagen, die haben in der Schlange angestanden, bestimmt 100 Meter oder so.
Ja, mehr. Und wir zurückgefahren sind und du meintest, hier, guck doch mal bei eBay Kleinanzeigen. Und tolle Idee. Und auf dem Rückweg...
Nee, warte mal, wir waren auch noch bei Müllmax.
Beim Müllmax und bei Roller.
Ja, aber, genau. Also, boah, da können wir einen eigenen Podcast machen über Möbelhäuser. Alter Schwede. Aber wir waren bei Müllmax und wir haben einen Schreibtisch gefunden, der auch geil war, der dir auch gefallen hat. Der war auch echt im Angebot, so für 77 Euro, super billig.
Ich brauche ja keinen großen Schreibtisch. Also, es sind nur temporär.
Ja, aber trotzdem finde ich es halt krass. Also, wie so Werbung einfach funktioniert. Und ich finde, da müsste man viel mehr aufpassen, dass man die Leute nicht so in Irre führt.
Dafür gibt es ja den Verbraucherschutz.
Wir wollten dann irgendwann diesen Schreibtisch haben für 77 Euro. Wir haben uns alles angeguckt, irgendwie noch eine Stunde da rumgelatscht. Und dann sagt der Typ da, ja, der ist wieder lieferbar in 4 Wochen. Und wenn wir den zusenden sollen, kostet das 90 Euro. Also mehr wie der Schreibtisch, wenn wir den vorbeibringen sollen. Und ja, aber der ist eh erst in 4-5 Wochen irgendwie lieferbar.
Ja, genau.
Und dann kam dann ist mir ein Licht aufgegangen.
Ja.
So, warte mal, da war doch was mit Möbeln.
Ja, auch total ökonomisch und ökologisch. Einfach zu sagen, hier, eBay Kleinanzeigen, guck doch mal. Und einfach im Umkreis schauen, wer verkauft denn hier gerade einen Schreibtisch?
Ja, und dann sind wir nach Hause gefahren. Also wir sind irgendwie eine halbe Stunde Auto gefahren. Jetzt hättest du dann telefoniert mit so einem Typen von eBay Kleinanzeigen.
Ja.
Und dann haben wir direkt den Schreibtisch abgeholt. Und zwar genau den du wolltest.
Mhm.
Von Ikea.
Ja. Für weniger und genau.
Für 70 Euro?
Alles gut.
Tippitoppi. Also ja, das war cool.
Ich habe sogar noch in einem dunklen Keller auf einem vergammelten Schreibtischstuhlprobe gesessen.
Nein, der war nicht vergammelt, aber gut, ein Schreibtischstuhl, da will man schon einen neuen haben.
Ja, okay.
Ja, ja.
Und du hast Geld ausgegeben für diese Mikros.
Genau, ich habe diese Mikros gekauft. Ich habe unseren Podcast angemeldet, war auch nicht umsonst. Und was habe ich noch gemacht? Ach so, was habe ich noch? Ich gebe ja nicht so viel aus, habe ich letztens schon gesagt. Aber ich habe tatsächlich was Sinnvolles gemacht. Ich habe bei der WM für die Athleten Essen gekauft. Ja, also das klingt jetzt total banal, ne? Das klingt echt banal, ja,
warum kriegen die denn nicht hier?
Aber ich habe ja vorhin gesagt, keine olympische Sportart.
Ja, aber Essen.
Ja. Also das ist so ein bisschen in dem Ermessen des Teammanagers.
Müssen die sich auch die Trikots selber kaufen? Oder?
Dieses Jahr nicht, aber das war auch schon so.
Ach ja.
Naja. Nee, und ja, ich hoffe, ich kriege das erst. Ich denke, ich kriege das auch wieder. Aber ich habe halt einfach mal gesagt, es ist mir jetzt egal, ob ich es wieder kriege oder nicht. Ich kaufe denen jetzt hier ein paar Bananen und Riegel und Getränke und Kekse. Einfach nur, weil ich weiß, wie es ist als Athlet. Du willst, wenn sich irgendwer nur ein bisschen um dich kümmert und du dich ein bisschen safe fühlst. Also ich bin ja dann auch mit den Athleten zum Start gefahren und habe die Jacke gehalten, habe ein bisschen da gestanden, ich war einfach nur da.
Ja.
Und das hilft schon so viel.
Glaube ich dir.
Ja. Und ich habe halt einfach 5 Tage investiert. Ich glaube, das ist für mich wesentlich mehr, als wieder irgendwie Essen zu kaufen.
Und dir eine Erkältung geholt.
Ja, weil also 5 Tage bei so miesem Wetter mit Schnee, Regen, kalt draußen sein ist halt.
Ja.
Aber war geil. Also ich bin, ich fand's cool. Fehlinvestition der Woche. Hast du da was?
Naja, wenn du auf den DAX gesetzt hast, auf fallende Kurse, dass jetzt hier Corona groß reinkommt und dass jetzt wir so eine Situation haben wie im März. Die Leute, die sind, haben sich ein bisschen die Finger verbrannt.
Wie macht man das? In das investieren?
Bitte?
In fallende Kurse investieren?
Du kannst ja sowohl in steigende Kurse investieren. Das wäre, wenn du, hättest du eine sogenannte Long-Position, spricht man davon. Gleich kannst du auch in fallende Kurse investieren, das wäre dann eine sogenannte Short-Position. Das ist möglich meist über Derivate, also über Abwandlungen, sagt ja der Name schon, Derivare ableiten. Ableiten von klassischen Finanzinstrumenten, zum Beispiel in dem Fall von Aktien und Anleihen. Und so kannst du dir Derivate machen, beziehungsweise strukturierte Produkte und mit diesen auch auf fallende Kurse setzen.
Wow, also jemand, der das bei Corona erster Lockdown gemacht hat, bei dem war das dann?
Der muss auch nicht mehr arbeiten, ja.
Okay, spannend, Derivate. Ja.
Aber das ist ja gang und gäbe. Also die Leute denken immer, man, es geht nur nach oben, aber richtige Aktienhändler und wäre schön, wenn wir mal einen hier hätten als Gast.
Ja, also wer es jetzt hier hört, könnt euch gerne, also wir wollen gerne mal hier jemanden hören. Jemanden vom Fach hören.
Mhm. Genau. Ich kenne ja tatsächlich auch einige, aber genau.
Ja, frag die doch mal.
Ja. Genau.
Schick dir mal den Link hier, Spotify.
Richtig.
Schotterwege.
Genau.
Subscribe.
Ne, auf jeden
Folgen
Fall.
Folgen drücken.
Klassische Aktienhändler, die haben immer beide, die haben sogar drei Möglichkeiten. Also Seitwärtsbewegung, das heißt, der Kurs stagniert, es geht nach oben, Long-Position oder Short-Position nach unten.
Das klingt ein bisschen wie in einem Eishockeyspiel.
Eishockey.
Julian war früh zum Eishockey-Spiel.
Ach toll, ja. Warum in einem Eishockeyspiel?
Na, weil du da vorhin auch erklärt hast, was es da für krasse Positionswechsel und Einwechseln und da vier verschiedene Reihen von Angriffen und was weiß ich nicht.
4 Angriffsreihen, 3 Defense-Reihen.
Ja. Hört sich genauso an für mich wie Aktienhandel.
ja.
Alles Bahnhof.
Augen auf bei der Sportwahl.
Ja. Ich habe auch was zuzusteuern zum Fehlinvestitionen.
Ja, sag mal.
Also Fehlinvestition war für dich jetzt die Leute, die in die Derivate...
Die jetzt gedacht haben, Corona kickt rein und wir reiten die Welle nach unten, aber war nichts.
Ist nicht passiert. Ja, meine Fehlinvestition... ich traue es mich gar nicht zu sagen. Ist eher kleinere Maße. Ich dachte mir gestern am Rewe, also nachdem wir den Schreibtisch abgeholt haben, waren wir das Essen kaufen. Und dann dachte ich mir so, an der Frischkäse, da ging gleich die ins Augen auf. Er ist Frischkäse-Fan, übrigens. An der Käsetheke dachte ich mir so, jetzt kaufst du hier mal, jetzt haust du mal richtig einen raus. Kaufst den teuersten. Dann habe ich dann so einen...
Du wusstest gar nicht, was er kostet.
Oder? Nee, ich habe keinen Preis. Ich habe gesagt, wo ist hier der Preis? Ich hasse das auch, wenn du im Supermarkt stehst und dann irgendwie
diese
alles...
Truhe, ne, mit diesen...
Genau, so, alles in so einer Truhe liegt und unten einfach ein Schild nach dem anderen und du denkst, das war ein Riesenchaos, keine Ahnung, ich nehme es einfach mit. Und das war halt so ein Ziegenkäse mit Trüffel. Ich so, oh, Trüffel. Warum mache ich das eigentlich so? Ich dachte, Schweine finden Trüffel, ne?
Ja.
Ja.
Trüffelschweine.
Gibt es so Trüffel? Gibt es so echt Schweine, die so nach Trüffel suchen und den dann nicht essen, sondern den dann...
So apportieren, meinst du? Weiß ich gar nicht, wie die das machen. Ob man immer die Schweine dann so wegschieben muss. Lass den Trüffel oder
Trüffel. Lass den Trüffel liegen.
Aber die finden tatsächlich Trüffel.
Ja, also ich dachte
so... Ich denke, die fangen dann an zu buddeln und dann sagt man, hier, mach einen Abgang, ist mein Trüffel.
Okay, also egal. Ich habe diesen Trüffelkäse gekauft und das war heute Morgen ein ekelhafter Brunch. Bah! Also Trüffel, Frischkäse-Trüffel von Rewe nicht kaufen. Das war jetzt Outfluencing hier. Man tut's nicht. Kauf, in die Kaviar ist auch nichts. Ich weiß gar nicht, welche so reiche oder auch hier so ein teurer hier Champagner, auch widerlich.
Mhm.
Ich glaube, alle Sachen, die teuer sind, sind einfach widerlich.
Ja, ich finde auch tatsächlich, also Champagner oder Rotkäppchen würde ich ein Rotkäppchen nehmen.
Naja, du bist auch im Herzen Ossi.
Ja.
Gut, weiter geht's. Finanzlexikon. Wir fragen Julian.
Ach du Scheiße, ja.
Ja. Ja, gut, na gut, das ist ja einfach. Aber wir wollen gerne wissen, wir, also noch habe ich keine E-Mails bekommen, ich kann nicht für alle sprechen, aber ich denke mal, dass wir alle gerne wissen wollen, was ist ein Leitzins?
Ha! Darf ich dich fragen, wie du auf die Frage gekommen bist?
Ne, man hört es einfach oft. Ja. Also man hört super oft Leitzins und es hat mir auch schon mal jemand erklärt, wahrscheinlich du, aber ich fand es ein bisschen kompliziert, ich konnte es mir nicht richtig merken.
Ja, der Leitzins kannst du auch als Synonym Referenzzinssatz nehmen. Das heißt, das ist der Zinssatz, an dem sich die Finanztitel, die auf Zinsen aufbauen, orientieren. Das heißt, wenn du dir zum Beispiel Geld zum Sparbuch bringst, zur Sparkasse oder irgendeiner anderen Bank, dann orientiert sich die Zinsen deines Sparbuchs orientieren sich an dem Leitzins, der gegenwärtig verfügbar ist. Das heißt, sollte irgendwann, momentan ist der Leitzins 0%. Warum ist er 0%? Das hängt stark mit der Geldmenge am Markt zusammen. Das heißt, die Europäische Zentralbank bzw. in den USA die Fed steuern ja die Geldmenge am Markt. Das heißt, dadurch, dass sie entscheiden, wie viel Geld sie drucken und den Markt geben, je mehr Menge Geld sie drucken bzw. den Markt mit Geld fluten, desto niedriger ist das Zinsniveau. Das ist dieser klassische Zusammenhang zwischen Geldmenge und Angebot und Nachfrage und Zinsniveau. Wenn es mehr Geld gibt am Markt, bist du eher bereit dazu, Geld zu investieren, weil es einfach verfügbar ist. Wenn Geld knapp ist und Leute, Banken eher knausrig sind in der Kreditvergabe, weil einfach nicht viel Geld in Umlauf ist, würden sie eine höhere Entschädigung dafür verlangen, dass du dieses Geld bekommst. Und das ist eine ganz einfache Erklärung dafür. Aber so ist es mehr oder weniger. Und das ist der Leitzins.
Also ist gerade Geld, ist gerade genug da?
Es war noch nie so viel Geld da
wie jetzt. Aber wie kann das sein? Wer entscheidet, wie viel hier Geld gedruckt wird?
Die Europäische Zentralbank.
Warum machen die jetzt so viel Geld?
Weil wir kommen ja, muss man ein bisschen ausholen, wir kommen ja von 2008 aus der Finanzmarktkrise und danach kamen wir in eine Staatsschuldenkrise und wir waren in einer Rezession. Und du hast zwei Möglichkeiten, eine Wirtschaft zu stimulieren. Entweder über Fiskalpolitik, das wären so Beispiele wie Subventionen, Steuersenkungen etc. oder über Geldpolitik. Geldpolitik ist im Bereich der EZB. Die EZB hat daraufhin, ich meine, 2008 war, glaube ich, der Leitzins bei so 4% in etwa, müsste ich jetzt auch nachschauen, aber 4% zu 0%, da ist schon einiges passiert. Und jetzt hat man angefangen, diesen Leitzins immer mehr zu senken und versucht, Investitionen attraktiver zu machen. Und das merkst du ja auch. Zum Beispiel haben immer mehr Leute in den letzten 10, 15 Jahren angefangen, Häuser zu bauen. Warum haben sie das gemacht? Weil sie nicht viel für den Kredit zahlen mussten. Das ist eine typische Maßnahme. Und eigentlich gilt es ja für Unternehmen. Du wolltest die so stimulieren, dass sie sagen, okay, es lohnt sich gar nicht, das Geld anzulegen, sondern es lohnt sich, Geld aufzunehmen und das zu investieren. Und Geldpolitik ist eine ganz einfache Maßnahme, die Wirtschaft zu stimulieren. Und das oberste Ziel der EZB ist, die Inflation bei einem Zielwert von etwa 2% zu halten. Und da lag der Zielwert, die Inflation halt deutlich darunter, ist immer noch. Und je mehr Produktion du hast in der Volkswirtschaft, desto eher auch die Tendenz dazu, dass deine Inflationszahl steigt.
Und die steigt aber nicht. Nee. Woran liegt das jetzt?
Naja, dass einfach noch zu wenig produziert wird. Das einfach, kannst jetzt ein Buch drüber schreiben, aber das ist, wir sind noch nicht da von der wirtschaftlichen Kraft oder hinsichtlich das, was die Inflation dann zumindest widerspiegelt, wo wir sein sollten, muss man jetzt aber auch wieder sagen, wie wird denn Inflation gemessen? Das ist auch wieder eine Wissenschaft für sich. Also wenn ich hier in München, kann nur für mich sprechen, in den letzten Jahren, da merke ich deutlich eine Inflation. Also ich merke Inflation in den Mietpreisen, ich merke Inflation teilweise in Energiepreisen. Das macht mein Vermögen jeden Monat, macht das weniger wert. Und gleichzeitig sagt mir aber der EZB-Inflationsindex, nee, ist nicht so. Und das ist halt immer so ein Punkt, zum Beispiel werden Mieten aus diesem Inflationsindex rausgenommen. Das heißt, sowas ist gar nicht berücksichtigt.
Naja, klar, weil bei Mieten hast du immer noch Angebot und Nachfrage und du hast halt nicht so viel Platz für so viele Leute, oder? Also alle wollen ja nach München, weil es so attraktiv ist und in die Städte, weil es so attraktiv ist, keiner will aufs Land.
Ja, ja, auch, ja.
Und dann wird halt irgendwann der Wohnraum knapp.
Ja.
Ja.
Aber war das eine, ich habe, glaube ich, recht ausgeholt.
Reizens hast du schon gut erklärt. Das mit der Inflation können wir ja nochmal.
Das ist, glaube ich, nochmal ein extra Thema. Das ist
auch so kompliziert, ja. Ja, aber Reizens habe ich auf alle Fälle kapiert.
Ich habe eine Frage für dich.
Das war aber das Finanzlexikon. Komm, sind wir schon bei der Spendenquittung? Letzter Punkt.
Ach so, ah, okay, nee, passt, ja, dann genau. Dann
also das war jetzt einfach nur so. Du hast jetzt nichts zu verlieren
jetzt. Puh, ich habe jetzt so Gas gegeben, weil ich dachte, ich...
Nee, jetzt kommt die Spendenquittung.
Oh Gott, ja, okay.
Aber du kannst anfangen.
Gut, was ist ein Blue Chip? Oder was sind Blue Chips?
Blue Chips. Also ich denke jetzt zum einen an... Blue, da be die. Und an leckere Chips. An Roulette.
Schon mal gehört? Also über oder noch völlig unbekannt?
Nein. Nee.
Also Blue Chip Aktien, sagt man auch.
Habt ihr das da draußen schon mal gehört? Ich glaube, das muss man nicht wissen, oder?
Ich weiß nicht, also teilweise so in Filmen habe ich das auch schon davon gehört.
Na, erzähl.
Es ist ein amerikanisches Wort eigentlich nur für Standardwert an der Börse. Also eine Blue-Chip-Aktie wäre eine Aktie von klassischen Standardwerten. In Deutschland zum Beispiel von der Allianz, BASF, Bayer, BMW etc. Oder USA ganz klassisch, Coca-Cola, Cisco.
Was heißt Standardwerte?
Naja, so umsatzstarke Unternehmen. Umsatzstarke, ausgewachsene Unternehmen.
Also wenn du in die investierst, dann kann nichts falsch gehen, außer die haben jetzt so einen Dieselskandal oder so.
Richtig, und selbst dann ist es vermutlich immer noch, also das merkst du ja, selbst so ein verbrecherischer Akt wie ein Dieselskandal zerstört das Unternehmen nicht. Und genau, also Unternehmen, die besonders substanz- und ertragsstark sind.
Aha, das ist ein Blue-Chip-Unternehmen.
Das ist ein Blue-Chip.
Aber das hat keinen tieferen Grund, warum das so ist.
Nee, habe ich nicht rausgefunden.
Okay. Gut, der Punkt geht an dich und 10 Euro gehen an irgendwas anderes. Das notieren wir jetzt mal. Ja, so läuft das ja bei der Spendenquittung. Okay, jetzt sind wir fast durch. Letzte Frage, Spendenquittung.
Was? Ja, genau, ich an dich, ne? Ich darf noch einmal.
Ja, ja.
Ach so, nee, du an mich.
Ich muss jetzt 10 Euro zahlen, nicht an dich, sondern an irgendwen anders. Das wissen wir noch nicht.
Kostet der Schreibtisch noch 60 Euro.
Toll. Okay, Frage an dich. Wann hat das letzte Mal ein Deutscher oder eine Deutsche einen Weltcup gewonnen? Heute war es nämlich soweit. Die Nina Hoffmann hat heute den Weltcup gewonnen. Nina. Nina!
Ja, das wollte ich gerade sagen. Nina Hoffmann Nina hat heute gewonnen.
Aus Jena. Ja, ja, wann vor ihr? Wann war das letzte Mal?
Jahreszahl.
Jahreszahl, vielleicht auch Name? Die haben es auch vorhin gesagt. Bei Red Bull TV, das wäre nicht aufgepasst.
Da habe ich schon Champagner in der Hand.
Man muss dazu sagen, Deutschland ist nicht die stärkste Nation im Downhill.
Ja.
Nee, also.
Ich hätte gesagt.
Eine laue Phase, aber vielleicht wird es wieder.
Das war 19. Darf ich noch eine Frage? Seit wann gibt es Downhill-Rennen?
Ich weiß gar nicht. 90er, seit 90 oder so.
Ja, dann hätte ich gesagt, 1995 hat Alexander Steif gewonnen.
Ey, du bist gar nicht so schlecht.
Echt?
Okay, ich gebe dir den Punkt.
Was?
Es war tatsächlich 1995 Regina Stiefel.
Puh, ja, ist auch falsch.
Aber Regina Stiefel, das muss ich dir gleich noch zeigen. Oh Gott, das will ich gar nicht erzählen hier im Podcast, nicht, dass ihr das. Ach, das ist ja eigentlich peinlich. Da kann sie auch nichts dafür. Aber die ist damals irgendwie bei irgendeiner Talkshow. die da Mike eingefahren hat, mega überschlagen.
Das müssen wir uns mal angucken.
Das ist ein ganz bekanntes Video. Aber nee, aber ey, Hero, ich meine, die hat einfach den Weltcup damals gewonnen.
Hm.
Und heute Nina
einmal, Hoffmann. Also einmal, ich habe jetzt schon gelernt, es gibt Weltcup und Weltmeisterschaft.
Genau, Weltcups gibt es so zwischen 5 und 8 im Jahr.
Hm.
Dieses Jahr ist alles ein bisschen anders.
Hm.
Und WM immer nur einem Jahr.
Hm.
Und ja.
Und die Deutschen haben echt nichts gerissen.
Nee, das fragen sich auch alle, weil Deutschland ist so eine Mountainbike-Industrienation.
Ja, ja.
Aber nee, irgendwie nee, packen sie es nicht so richtig. Aber gut, kann an allen möglichen Sachen liegen. Auf alle Fälle, egal, Nina hat heute gewonnen in Maribor in Slowenien. Mega krass. Geil.
Ja. Wann fährst du wieder Weltcup?
Keine Ahnung, aber wenn ich das so angucke, dann habe ich natürlich schon Bock. Also ich werde das Downhillrad schon mal wieder auf offenen Schotter bewegen. Aber ja, nee, aber es ist mega cool. Ich freue mich riesig. Und ja, das war's für heute. Wir haben auch genug erzählt, glaube ich. Waren auch ziemlich trockene Themen dabei. Also wir müssen ein bisschen auflockern, nicht, dass die Leute hier abspringen.
Ja.
Also es ist sehr interessant. Ich finde es auch sehr interessant. Aber so Finanzsachen sind und bleiben halt auch einfach schwer zu verdauen.
Ja, müssen wir mehr über Mountainbike sprechen.
nee, das nicht. Nee, also ich fand es mega interessant. Viel gelernt heute. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt mal Schluss und hören uns in 2 Wochen wieder.
Ja, und in diesem Sinne, was müssen wir noch? Hier, Geld ist nicht alles.
Genau, Leute, Geld ist nicht alles. Wir besprechen es hier zwar, aber es gibt auch wichtigere Dinge am Leben. Ihr wisst ja genau, haben wir ja heute definiert, Reichtum kommt nicht unbedingt von Geld.
So ist das.
Also dann, lasst euch gut gehen und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.